NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Michael Köhlmeier liest wieder aus seinem Buch Das Philosophenschiff, heute den 9. von 10 Abschnitten. Die Lebensbeichte der 100-jährigen Anouk Perlemann-Jakob nimmt ihren Lauf. Welche Ereignisse im Leben ihrer Eltern führten dazu, dass sie von Lenins Schergen auf einem großen Schiff außer Landes geschafft wurden? Der Schriftsteller, der die unglaubliche Geschichte aufschreiben soll, recherchiert seinerseits. Es muss mit früheren Bekanntschaften und Freundschaften zu tun gehabt haben. Denn unter ihnen war auch ein junger Dichter, der am großen Konzert der Intrige mitgewirkt und für ein kontrarevolutionäres Attentat erschossen worden war, Leonid Kannegießer. In ihn war Anouk als Kind verliebt.
Ach, ich bin Ihnen ein paar Dinge schuldig. Ein bisschen mehr Wahrheit bin ich Ihnen schuldig. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, das kann niemand von niemandem verlangen. Ein bisschen Wahrheit aber schon. Das Ehepaar, das sich auf unserem Schiff das Leben genommen hat, Gift haben sie geschluckt vor unseren Augen. Nein, nicht Fonja hat ihnen das Gift gegeben. Es war auch nicht eine von der Checker vorgetäuschte Szene, wie Nina Berbarova geglaubt hat. Die beiden waren Leonids Eltern, Joachim und Rosa Kannegießer. Warum habe ich sie angelogen? Erst habe ich ihnen die beiden verschwiegen und dann habe ich gesagt, sie waren mit uns auf dem Schiff, aber ich habe nicht gesagt, dass sie es waren, die sich mit Gift das Leben genommen haben. Nach dem Attentat auf Moisei Uritski, der dumme Leonid, hatte geschossen und wollte mit dem Fahrrad fliehen. Das soll ein Terrorist sein. Er dachte, der biblische Gott, den er erst kürzlich für sich entdeckt hat, werde ihn beschützen. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? So steht es in den Psalmen. Sie haben ihn erwischt und haben ihm etwas getan. Einen Prozess brauchte es nicht. Und Joachim und Rosa Kannegießer, die Eltern des konterrevolutionären Attentäters, die sind verhaftet worden, weil der Apfel bekanntlich nicht weit vom Baum fällt. Nach 3 Tagen hat man sie freigelassen, aber in ihre Wohnung konnten sie nicht zurück. Die war inzwischen vergeben, mitsamt allem, den Büchern, den Möbeln, der Wäsche, den Kleidern, das Porzellan war weg und die Löffel, alles. Zuerst sind sie zu uns gezogen, in unsere große Wohnung, hatten bei sich, was sie am Leib trugen. Die Mäntel hat man ihnen im Gefängnis weggenommen. Mäntel haben sie bei sich gehabt? Was für Mäntel denn? Da waren nie Mäntel. Wir hatten ja Platz genug. Niemand sagte mir, was geschehen war. Ich habe gefragt, warum ist Leonid nicht mitgekommen? Warum wohnt Leonid nicht bei uns? Ich konnte ja kaum seinen Namen aussprechen. Der machte mich so aufgeregt. Schon der Name machte mich aufgeregt und glücklich. Doch wenn ich heute den Namen sage, Leonid, nach 90 Jahren, so alt werden sie wahrscheinlich gar nicht werden. Noch heute schickt mir sein Name sein Bild vor Augen. Diese glatte weiße Haut an den Wangen. Immer kam er rasiert, immer in einem weißen Hemd mit einem schwarzen Kragen, das war seine Eigenart. Und einer roten Krawatte, das war seine Eigenart. Meistens die Krawatte offen und der oberste Hemdknopf offen. Oder die Krawatte nicht gebunden, sondern mit losen Enden. Bonbons hatte er dabei, Eukalyptusbonbons. Er hatte Angst, er rieche aus dem Mund. Alle hatten Angst, sie riechen aus dem Mund. Es war fast eine Mode, Angst zu haben, man rieche aus dem Mund. Nach Eukalyptusbonbons hat er gerochen und nach Kölnischwasser und nach Zigaretten. Ein milder Duft aus seinem Jackett. Er sprach Deutsch mit mir. Das hat man nur in vornehmen Kreisen gesprochen, Deutsch oder Französisch. Ein bisschen, als wären diese Sprachen eigentlich eine Sünde. Und er sagte Sie zu mir, wie zu einer Dame. Natürlich war das ironisch gemeint, aber eben nicht nur. Meine Mutter sagte, was sagst du Sie zu ihr? Sie ist erst 10. Er sagte, aber irgendwann wird sie 20 sein. Wie soll ich dann zu ihr sagen, wenn ich jetzt Du zu ihr sage? Ich werde immer noch du sagen, und das wird sich nicht gehören. Er sagte, er trainiere darauf, wenn ich 20 bin. Das war fast wie ein Versprechen. Er sagte, dann werde er mir einen Heiratsantrag machen. Niemand sagte mir, dass Leonid nicht mehr lebte. Meine Eltern dachten, das können wir dem Kind nicht antun. Seine Eltern dachten, das können wir dem Kind nicht antun. Und dann kam Nikolai. Und er war ein unglücklicher Mann geworden. Als ich 3 Jahre später erfuhr, dass auch Nikolai erschossen worden war, da habe ich mir vor dem Spiegel die Tränen mit Spucke auf die Wangen gemalt, weil ich unglücklich war, dass ich keinen Tropfen mehr aus den Augen quetschen ließ. Die Ereignisse überschlugen sich, wie man so sagt. Ich habe mir das immer bildlich vorgestellt, eine Welle. Wenn sie auf die Küste zurollt und sich überschlägt und in dem Wasser schwimmen die Ereignisse wie Algenfetzen. Aber in der Gischt sind sie nicht mehr zu sehen, da ist alles weiß. Ich habe ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Nicht die richtige Wahrheit und weniger als ein bisschen Wahrheit. Als meine Mutter und mein Vater erfuhren, dass wir aus unserer großen Wohnung ausziehen mussten, da beschlossen sie, St. Petersburg zu verlassen und Joachim und Rosa sollten mit uns gehen. Meine Eltern wollten die beiden in ihrem Schmerz nicht sich selbst überlassen. »Ziehen wir hinaus aufs Land«, sagten sie. »Werden wir Bauern, wie Nikolai.« Der wohnte ja auch auf dem Land, auf dem Hof, den er geerbt hatte. Auf dem Land kümmert sich niemand um die Revolution. Die Menschen dort wissen gar nicht, was das ist. Auf dem Land herrscht Friede. Und dann sind wir aufs Land gefahren, um uns einen Hof anzusehen, der zum Verkauf stand. Groß genug für 2 Familien. Die beiden, Mann und Frau, von denen ich Ihnen erzählt habe, die mit uns mitgefahren sind, das waren Joachim und Rosa. Wer denn sonst? Ich habe weiter gefragt, wo ist Leonid? Wo ist Leonid? Noch hatten sie es mir nicht gesagt. Der Mann, der mit mir hinter das Haus gegangen war, das war Joachim Kannegießer, unser Joachim, wie mein Vater immer gesagt hat. Heute Abend kommt unser Joachim, hat er gesagt. Joachim war es, der mir die Augen zugehalten hat, als wir den halbnackten Schatten mit den 3 Beinen, Kopf nach unten, an dem Baum hängen sahen. Ich bin 100 Jahre alt und fast alle Gefühle aus meinem Leben habe ich vergessen. Aber nicht, was in mir vorging, als ich 10 war. Das war das Jahr meines Entsetzens. Zu Hause dann haben sie mir gesagt, dass Leonid erschossen worden ist, weil einen hohen Funktionär der Bolschewiki getötet hat und dass er versuchte, mit dem Fahrrad zu flüchten. Und dass er die Pistole in die Moika geworfen hat, im Vorbeifahren. Zeugen haben ihn gesehen, gebrüllt habe er. Mir erzählt wurde, dass die armen Schweine brüllen, wenn sie von der Tscheka verhört werden. Als ob er schon vorausgebrüllt hätte. Von nun an besuchte ich den kranken Mann jede Nacht. Oben auf dem Deck 1. Klasse. Fast bin ich leichtsinnig geworden, wenn ich mein Räumlein verließ. Nach dem Abendessen schlüpfte ich zu meinen Eltern hinüber und wir haben noch ein bisschen geschmust, meine Mutter und ich. Mein Vater schaute zu und lächelte. Das war ihm, als würde er mitmachen. Ich sagte, ich will lesen. Das hat in unserer Familie immer geheißen, ich möchte nicht gestört werden. Das ist auch gesagt worden, wenn gar nicht gelesen wurde. Und jeder akzeptierte es. Ich wartete eine Viertelstunde in meiner Kabine, dann schlich ich mich hinaus und über die Absperrung und den Gang entlang. Die anderen verließen ihre Kabinen nicht. Darauf konnte ich mich verlassen. Aus Schauder und Angst vor dem Nicht-Eigenen. Und fast, wie gesagt, bin ich leichtsinnig geworden beim Hinaufsteigen über die eiserne Leiter, außen am Schiff In der Schule war ich die beste Turnerin. Ich muss ein sehr kräftiges Mädchen gewesen sein und ein sehr mutiges Mädchen. Der Aufstieg war leichter als der Abstieg. Gut, dass ich wenig sah in der Dunkelheit. Es war nicht kalt und es roch nach Meer, was ich mein Leben lang so gern mochte. Nur der Fahrtwind war lästig. Er blies mir in den Mund hinein. Ich hatte nämlich die Angewohnheit, bei Anstrengung oder Aufregung den Mund offen zu halten. Ich hörte den Wind in der Mundhöhle sausen. Das war unheimlich. Mir war unheimlich vor mir selber. Als ob ich mein eigener Geist wäre, der nach mir ruft. Und ich, die wirkliche Anuk, wäre schon tot. Der Geist aber wüsste es nicht. Oder wüsste es doch, und darum heult er. Ich wurde erwartet. Sehnsüchtig, das darf ich sagen. Wenn je einer sehnsüchtig auf mich gewartet hat, dann dieser kranke Mann oben auf dem Deck erster Klasse. Er sagte, meinetwegen habe er angeordnet, dass man ihn bis Mitternacht neben die Strandkörbe schiebe. Er habe sich eine Lüge ausgedacht, die nächtliche Seeluft tue ihm gut. Er wolle niemanden sehen. Der Anblick von Menschen tue ihm nämlich nicht gut. Seine Leute, sagte er, fürchten sich vor ihm. Immer noch. Auch in seinem Zustand, wo er nicht einmal einen Spatz erwürgen könnte. Er sagte, die werden sich noch nach meinem Tod vor mir fürchten. Sehr freundlich war er nicht, der kranke Mann. Auch zu mir nicht. Er war von Natur kein freundlicher Mensch. Zu einem freundlichen Menschen gehört, dass er manchmal lacht oder wenigstens lächelt, auch wenn nichts Lustiges vorliegt. Da bist du ja, sagte er, sonst nichts. Obwohl er es immer wieder sagte und sogar betonte, er warte den ganzen Tag darauf, mich am Abend zu sehen. Und dann einfach nur, da bist du ja. Er hat mir seinen Nachtisch aufgehoben. Das war seine Freundlichkeit. Er bat mich, seine Hand zu halten und zu drücken, seine gesunde Hand, damit er zurückdrücken könne. Ich hätte starke Hände, sagte er. Er sei darauf gefasst, dass ich ihm etwas antue. Man habe ihm die Glocke weggenommen. Ob mir das aufgefallen sei, war es mir nicht. Wenn ich meine Hände um seinen Hals lege und zudrücke, könne er sich nicht wehren. Er an meiner Stelle würde das tun. Ich hätte schließlich Grund genug. Ob jemand aus meiner Familie, ob jemand von meinen Freunden erschossen worden sei? Wenn ja, dann sei er dafür verantwortlich. Jetzt sei er machtlos. Ich hätte Macht über ihn. Ob ich das spüre? Das müsse ich doch spüren. Ich spüre nichts, sagte ich. Er wolle mir erklären, was Macht ist. Ob ich es wissen will? Nicht unbedingt, sagte ich. Wenn ich herumfrage, was Macht bedeutet, sagte er, dann werde ich verschiedene Antworten bekommen. Antworten von den gescheiten Philosophen, die so dumm sind. Die Macht zu gestalten, die Macht, das Richtige zu tun, die Macht, einen Staat zu lenken und so weiter. Das werden sie sagen. Alles Ausreden. Es gibt nur eine Macht. Die Macht zu töten. Von ihr leitet sich alle andere Macht ab. Die Macht, über ein Leben zu entscheiden. Ob ja oder nein. Über 1000 Leben zu entscheiden. Ja oder nein. Wie wenig ein Leben wert sei, wisse man erst, wenn man 1000 ausgelöscht habe. Dummköpfe. Dämmerlinge. Die meinen, Romane lesen nur Kinder und Weiber. Und einen Roman, in dem ein Hund die Hauptrolle spielt. Ein Hund, der über die Welt nachdenkt. Und über sich selbst. Sie meinen, sie seien nüchtern, derweil sie nie etwas in ihrem Glas hatten, nur Staub. Und den hat ihnen ein anderer Wind hineingeblasen. trockene Flussbetten, ausgedorrte sandige Seelen, die in ihren Klausen hausen, zusammen mit ihren Frauen und ihren Kindern, mit denen sie nichts mehr anfangen können. Ja, die kenne er. Ja, die kenne er. Es redete aus ihm heraus. Er vergaß, dass ich ihm zuhörte. Es war, als würde er einem Stein predigen, den er gleich jemanden an den Kopf wirft. Mehr als 3 Seiten könne er am Tag nicht lesen, dann seien seine Augen erschöpft. Immer sei er stolz auf seine Augen gewesen. Alle anderen hätten Brillen getragen, er nicht. Die Bauern, sagte er, vertrauen Brillenträgern nicht. Sie meinen, damit sähe man Dinge, die Gott verborgen hat, und das sei hoffärtig. Stimmt ja auch, sagte er und lachte wieder. Die Bauern, sagte er, sind schlau, aber nur zwischen Hand und Mund, grad dass es zum Fressen reicht. Inzwischen aber brauche er auch eine Brille. Nur seine Brille sei nicht richtig eingestellt. Sie nütze inzwischen kaum mehr irgendetwas. Genau in der Mitte des Blickfeldes sehe er verschwommen. Das beeinträchtige das Lesen. Was an den Rändern vor sich gehe, sehe er genau, scharf, schärfer als zuvor. Das Hirn aber wolle sehen, was in der Mitte ist. Ob ich schon einmal versucht hätte, die rechte Seite eines Buches mit den Augen zu fixieren, aber zu lesen, was auf der linken steht? Das solle ich einmal ausprobieren. Dann wisse ich, wie es ihm geht. Ich schlug vor, dass ich ihm vorlese. Er war sofort einverstanden und sagte, dass ich es nicht umsonst tun solle, dass er mich bezahle. Er wisse nur nicht, wie er an sein Geld komme, ohne dass seine Leute es merkten. Er las immer noch an dem Jack London, immer noch am Ruf der Wildnis. Ich sagte, ich kann Folgendes tun. Ich nehme das Buch mit hinunter in meine Kabine und lese am Tag jeweils ein Kapitel. Und in der Nacht, wenn ich zu ihm komme, erzähle ich es ihm nach. Das käme ihm billiger, weil ich dann das Buch ja auch für mich lese und nicht nur ihm vorlese. Und das Geld könne er mir irgendwann einmal geben. Er sagte, er werde dafür sorgen, dass mir und meiner Familie nichts geschehe. Wie denn? Das fragte ich ihn. Wie denn? Da ruckte er unwillig in seinem Rollstuhl hin und her, als hätte ich zu ihm gesagt, hey, du bist ein Krüppel. Was willst du denn für uns tun können? Wer tut für dich etwas? Darum solltest du dich kümmern. Jedenfalls, so haben wir es gemacht. Ich habe unten gelesen und oben nacherzählt. Wollen Sie mir einen Gefallen tun? Frau Perlemann-Jakob stützte sich an den Armlehnen auf, wollte sich erheben, sank aber gleich wieder zurück in ihren Fauteuil. In der Bibliothek, keuchte sie, steht das Exemplar, das ich mir später besorgt habe. Nur leider, es gibt keine Ordnung, nur eine halbe Ordnung. Ich habe es irgendwann aufgegeben, die Bücher zu ordnen. Gehen Sie und suchen Sie Ruf der Wildnis. Es muss da sein. Ich werde inzwischen ein wenig ruhen. Lassen Sie sich Zeit. Schieben Sie mir das Bänkchen unter die Beine. So ist's recht. Und jetzt gehen Sie. Die Bibliothek war kleiner als der Salon, aber vom Boden bis zur Decke mit Regalen ausgekleidet. Ich brauchte dennoch nicht lange, um das Exemplar zu finden. Der Umschlag war zerschlissen. Vorne drauf die Zeichnung eines Hundekopfs. Ich sah mir weiter die Bibliothek an. Es waren wenige Bücher darunter, die mich interessierten. Aufwendige Kunstbände, viel über Architektur, geografische Bildbände, Kriminalromane, vor allem von Jean Simenon, 2 Borde voll. Eine halbe Stunde Zeit wollte ich Frau Perlemann-Jakob lassen. Ich setzte mich draußen auf die Stiege und las die ersten 10 Seiten von Ruf der Wildnis. Dann ging ich zu ihr. Sie schlief. Ich wartete. Blättern Sie den Band durch, sagte sie, und lesen Sie mir eine Seite vor. Ich möchte sehen, ob ich etwas spüre. Ich las. Eines Nachts sprang er unvermittelt aus dem Schlafe auf, die Augen weit offen, die Nüstern bebend und witternd, die Mähne in immer wiederkehrenden Wellen gesträubt. Aus dem Walde kam der Ruf, deutlich und scharf umrissen, wie nie zuvor. Ein langgezogenes Geheul, wie es wohl ein Eskimo-Hund ausstieß, und doch wieder ganz anders als jeder Laut des Eskimo-Hundes. Und er erkannte ihn wieder. Er war ihm vertraut wie ein Laut, den er schon früher gehört hatte. Er sprang durch das schlafende Lager und raste schnell und geräuschlos in die Wälder. »Ich könne aufhören«, unterbrach sie mich, »sie spüre nichts und sie erinnere sich an nichts.« Verwilderung. Eine Schlüsselstelle. Sie erinnere sich nicht und sie spüre nichts. Ich weiß nur, dass ein Hund darin vorkommt. Ich nehme an, der da in den Wald hinausläuft, das ist dieser Hund. Und Sie? Haben Sie das Buch gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Ich werde abtreten, ohne zu wissen, wie das Buch ausgeht. Ein wenig Staunen noch über Kinder, Schnee und Weltall. Ich werde abtreten, ohne die Bibel gelesen zu haben, obwohl ich es Leonid versprochen habe. Den Homer habe ich nicht gelesen, den Don Quixote habe ich nicht gelesen. Das Kapital von Karl Marx habe ich nicht gelesen. Nicht einmal die 10 Bücher über die Architektur von Vitruv habe ich gelesen. Ich wüsste allerdings nicht, ob es genützt hätte. Von Shakespeare habe ich wenigstens ein paar Stücke auf der Bühne gesehen. Aber Tolstoi habe ich gelesen. Alles, was Tolstoi geschrieben hat, habe ich gelesen. Anna Karenina. Ich glaube 3-mal. Auch Haji Murat. Kennen Sie diesen Roman? Nein? Lesen Sie den ersten Satz und wenn Ihnen nicht warm ums Herz wird, haben Sie keines. Von Dostojewski habe ich nur Erniedrigte und Beleidigte gelesen. Kitsch. Purer Kitsch, meine Güte. Wollen Sie das Buch behalten? Darf ich Ihnen den Jack London schenken? Es ist nichts wert, ein Taschenbuch. Sehr gern. Aber Sie besitzen ja bereits ein Exemplar. Dann habe ich jetzt eben 2. Auch er fragte, ob ich schon einmal verliebt gewesen sei. Weil aber der, in den ich mich verliebt hatte, erschossen worden war, auf seinen Befehl hin, sagte ich, nein, und ich will mich auch nicht verlieben. Das klinge so, als wäre ich eben doch verliebt gewesen, sagte er, und sei es immer noch. Ob er mich habe sitzen lassen? Ich fragte zurück, ob denn er schon einmal verliebt gewesen sei. Das ist eine unreife Frage, sagte er. Was bitte könne an einer Frage unreif sein, sagte ich. Wenn eine Frage von einem unreifen Mensch gestellt werde, dann sei es eine unreife Frage. Er sei über 50 Jahre alt, das sei es so gut wie unmöglich, dass er sich nie verliebt hätte in seinem Leben. Es gibt Menschen, sagte ich, die das nicht können. Ich kann es, sagte er. Dann solle er mir davon erzählen, sagte ich. Er schmunzelte, was grotesk aussah. Wie sieht ein halbseitiges Schmunzeln aus? Machen Sie es mir vor? Es sieht gespenstisch aus. Böse. Wir haben mit Menschen, die einen Schlaganfall hatten, nur wenig Mitleid. Da kann einer behaupten, er sei nicht so einer. Er habe Mitleid. Er schon. Ich glaube ihm nicht. Wir müssen uns sehr zusammenreißen, um uns nicht wegzudrehen. Ein einseitiges Schmunzeln sieht niederträchtig aus. Böse. Wie hieß sie? Fragte ich. Wie hieß wer? Fragte er zurück. Die, in die sie verliebt waren. Er könne ihren Namen nicht aussprechen, sagte er. Vor mir könne er, sagte ich. Es sei ja nicht einmal sicher, ob es mich wirklich gibt. Es könne ja immer noch sein, dass ich eine Einbildung bin. Und vor einer Einbildung zu weinen, sei kein Malheur. Ebenso wie es kein Malheur sei, wenn man gegen sich selbst im Schach verliert. An diesem Abend war Frau Perlemann-Jakob sehr erschöpft. Sie wollte auch nichts essen. Ich überredete sie, wenigstens ihren Tee zu trinken. Sie musste sich überwinden. Auch rauchen mochte sie nicht. »Ob ich bleiben soll?«, fragte ich. »Wenn sie ein Gästezimmer habe, könne ich über Nacht bleiben.« Das wollte sie nicht. Ich rief bei Alice Wingard an. Sie nahm nicht ab. Als ich auf der Straße war, meinte ich, sie zu sehen, wie sie durch das Tor ging, mit gesenktem Kopf. Ich fuhr mit der U-Bahn zur Oper und spazierte am Ring entlang bis zur Hofburg. Es war Ende Mai und warm wie im Sommer. Obendrein wehte der Föhnwind. Die Bäume am Ring trieben schon helles Grün aus. Ich betrat den Volksgarten und setzte mich beim Theseus-Tempel auf eine der Bänke, die in langen Reihen den Rasen säumten. Viele Menschen waren unterwegs. Buben mit ihren Skateboards, noch am Abend in T-Shirts, Paare, die gemeinsam nach vorne schauten. Neben mir saßen Rentner, die lasen Romane oder den Standard. Ich war unruhig, wählte noch einmal Alice Wingards Nummer, sie hob wieder nicht ab. Ich rief zu Hause an, niemand meldete sich. Nun wählte ich doch Frau Perlemann-Jakobs Nummer. Sie würde ihr Handy nicht hören. Es lag im Flur in einer Ecke auf einer Kommode. Sie wollte es nicht um sich haben. Und es war ein leises Ding und sie war schwerhörig. Ich stieg in ein Taxi und fuhr hinaus nach Hitzing. Als ich vor der Villa stand, war die Sonne untergegangen. Ich klingelte und wartete. Und klingelte wieder und ein drittes Mal. Wenn ein viertes Mal, dann wollte ich die Polizei rufen. Da öffnete sie. »Haben Sie etwas vergessen?«, fragte sie. »Ich dachte, Sie trinken mit mir ein Glas Wein«, sagte ich, »zur Abwechslung und neben der Arbeit.« »Ich sehe aber nicht, dass Sie eine Flasche mitgebracht haben«, sagte sie. Ich habe mir Sorgen gemacht, sagte ich, und betrat an ihr vorbei, ohne von ihr aufgefordert worden zu sein, das Haus. Das ist schön, sagte sie. Sorgen kann jeder brauchen. Irgendwo in der Küche muss Wein sein. Dann trinken wir also ein Glas. Ist Frau Wingard hier? Fragte ich. Sie sei hier gewesen, aber wieder gegangen. Wie jeden Abend. Sie sagte, wollen Sie, dass ich Sie anrufe? Soll sie herkommen? Haben Sie etwas mit ihr zu besprechen, in meiner Gegenwart? Nein, sagte ich.
Michael Köhlmeier mit der 9., mit der vorletzten Folge aus seinem Roman Das Philosophenschiff, erschienen im Hansa Verlag, das Hörbuch im Hörverlag. Morgen um 8:30 geht die Lesung dann zu Ende. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. In Kansas City in den USA haben Zehntausende bei einer Parade ihr Footballteam gefeiert für den Sieg beim Super Bowl. Dann sind Schüsse gefallen. Laut Behördenangaben wurde ein Mensch getötet, mehr als 20 weitere wurden verletzt. Noch ist vieles unklar, auch ob die Schüsse überhaupt im direkten Zusammenhang mit der Parade stehen. Dazu unsere Washington-Korrespondentin Katrin Brandt.
Das ist genau die große Frage, die sich jetzt alle stellen. Es gab ja jede Menge Verschwörungstheorien rund um den Super Bowl, rund um die Kansas City Chiefs, über manipulierte Spiele und ähnliches mehr. Oder war es vielleicht das, was man in den USA auch oft sieht, eben Kriminalität, die irgendwas mit Ganggewalt zu tun hat? Waren das Leute, die sich untereinander bedroht haben oder sowas? Auf jeden Fall hat der Bürgermeister ziemlich betroffen gesagt, ja, gibt es denn überhaupt nichts mehr, was hier in diesem Land noch sicher ist? Paraden, Schulen, Kundgebungen. Man muss immer damit rechnen, dass jemand eine Knarre rausholt und damit schießt.